Eltern ganz klar sein muss, ist, dass die Kinder vor allem die vielen ersten Jahre ihres Lebens Mediennutzung von den Eltern lernen.
Ein herzliches Hallo bei meiner neuen Podcast-Folge. Ich bin zurück aus meiner angekündigten Pause und habe heute eine ganz tolle Folge für dich vorbereitet. Es wird sich hier alles um das Thema Medienkonsum und Kinder drehen. Ich glaube, es ist ein Thema, das viele Eltern ja bewegt und die Gemüter erhitzt und vor allem viel Unsicherheit streut. Und weil ich das Thema einfach so präsent und auch interessant finde, habe ich mir gedacht, lade ich jemanden ein. Und das ist Lukas Wagner. Er ist Psychotherapeut, lebt in Graz und hat ein Buch geschrieben, das sich Generation Digital nennt. Und dieses Buch fand ich so klasse, weil das einfach für mich sozusagen das Basiswerk für Eltern in Sachen digitaler Umgang im Hinblick auf die Kinder ist, dass ich gedacht habe, hey, ich frage den doch einfach mal, ob er bereit wäre, hier im Podcast Rede und Antwort zu stehen. Und er hat glücklicherweise ja gesagt. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz großes Dankeschön. Und freue mich, dass ihr jetzt unserem Interview lauschen dürft und könnt. Ich möchte an dieser Stelle noch eine Bitte an dich loswerden. Wenn du Lust hast, meinem Podcast zu folgen, dann abonniere ihn doch direkt gleich und schon verpasst du keine Folge mehr. Ein kleiner Hinweis noch an der Stelle. Ich verlinke wie immer alles unten in den Shownotes zum Podcast, alle wichtigen Informationen und dort findet ihr auch Hinweise zu dem Buch von Lukas und wo ihr das kaufen könnt. Und an alle Eltern nochmal der Tipp, es ist ein tolles Buch und gefüllt von Informationen und auch hilfreichen Tipps. Ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören.
Was bestimmt ganz viele Leute interessiert. Du hast ein Buch geschrieben. Es wäre schön, wenn du dich kurz vorstellst und um was es geht in deinem Buch.
Ja, genau. Mein Name ist Lukas Wagner. Ich bin Psychotherapeut, arbeite freiberuflich in Graz, ganz im Süden von Österreich, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Menschen, die zu mir kommen, sind so 13 bis 35 circa und viel auch mit Eltern. Und in der Psychotherapie habe ich so das Spezialgebiet Medien, Handy, Internet, aber nicht nur, sondern alles, was es so in der psychischen Gesundheit und Krankheit gibt. Und neben der Psychotherapie arbeite ich freiberuflich auch als Medienpädagoge und das inzwischen auch über die Landesgrenzen von Österreich hinaus. Und da immer mit Eltern, mit Multiplikatorinnen, mit Sozialarbeiterinnen, mit Menschen, die mit Menschen arbeiten, sagt man das vielleicht so, zu den Themen Handy, Internet, neue Medien, Smartphone und Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, wie man mit dem in Familien umgehen kann. Und allem, was in diesen Kreis Internet und neue Medien und Technologie gehört.
Und ich fange mal direkt mit der ersten Frage an. Also ich bin ja Mama von drei Kindern, von jetzt ja Schulalter bis Kleinkind. Und das Thema Medien hat mich schon sehr frühzeitig, sage ich mal, aufgewühlt und bewegt. Auch mein Mann. Man ist recht unsicher, weil man nicht so richtig weiß, ist das jetzt gut oder schlecht, ist es böse. Und man liest ja auch sehr unterschiedlich, ja, darüber, ob das jetzt von Fachexperten ist oder auch Psychologen. Die einen sagen, oh Gott, das ist eine Gefahr. Die anderen sagen, na ja, das ist halt so, wir wachsen damit auf. Siehst du denn eine Gefahr grundsätzlich in Medien für Kinder?
Ja, also können Medien eine potenzielle Gefahr sein? Ja, ich denke, man muss Medien ähnlich sehen wie Technologie an sich. Also kann ein Fahrrad gefährlich sein? Ja, aber hängt das
Ja.
davon ab, wie ich das Fahrrad benutze? Ja. Ja. Also ich glaube nicht, dass Medien grundsätzlich gefährlich sind. Sonst hätten wir auch grundsätzlich ein riesiges gesellschaftliches Problem gerade. Und ich sehe das eher als Herausforderung, das war mir auch im Buch so wichtig, wie es uns gelingen kann, da irgendwie einen positiven Umgang mit dem zu finden. Beim Thema Fahrrad sind wir da super. Das haben wir schon gelernt in den letzten 100 Jahren, wie wir da mit Kindern arbeiten können und trotzdem passiert was. Also wir werden nie alles verhindern können. Aber ich würde auch nicht sagen, dass Fahrräder grundsätzlich gefährlich sind.
Das stimmt allerdings. Der Vergleich ist ganz gut. Da ich mich ja in den bedürfnisorientierten Kreisen bewege, sage ich mal, auch bei Instagram immer mal lese, bei anderen vielen gibt es dort auch teilweise die Ansicht, dass sozusagen ein Verbot dann ja den Reiz ausmacht. Das ist dann die verbotene Frucht. Und einige Eltern gehen wohl dazu über, das überhaupt nicht zu regulieren, zu sagen, okay, ich stelle das meinem Kind frei, wahrscheinlich aus der Angst oder dem Bedenken heraus, dass es dann erst den Reiz gewinnt, wenn das Kind den Zugang sozusagen eingeschränkt bekommt. jetzt Tablet, TV und so weiter. Ist das in deinen Augen eine gute Variante oder eher gefährlich?
Also ich borg mir nochmal das Fahrrad aus als Vergleich. Ich glaube, dass schon eine Form von Begleiten und Unterstützen ganz zentral ist, wenn es darum geht, Kinder in so eine digitale Welt zu bringen. Oder nehmen wir von mir aus auch den Straßenverkehr. Also Kinder gehen auch zuerst tragen wir die Kinder, dann gehen die vielleicht mit uns an der Hand über die Straße. Und irgendwann schauen die selber links, rechts und entscheiden, wann sie gehen. Und wir gehen immer noch neben ihnen. Und erst sehr spät gehen wir 2, 3 oder 5 Schritte hinter ihnen. Und ich glaube, das Gleiche ist es beim Thema Medien. Und uns muss einfach bewusst sein, dass neue Medien, wenn man jetzt die diversen Apps oder Plattformen hernimmt, von ihrer Grundstruktur dazu aufgebaut sind, dass wir sie viel benutzen. Also das sind so sozialpsychologische Mechanismen, die da ausgenutzt werden und für diesen Kinder besonders anfällig. Und das muss uns klar sein, wenn wir Kindern da gar keinen Rahmen bieten für das Ganze, dass die Verführung von dem Ganzen sehr groß sein kann. Gleichzeitig können wir als Eltern einen guten Rahmen bieten, indem wir es begleiten. Und damit auch manchmal, auch wenn das nicht immer so einfach ist, ja, und auch zu Reibereien führen kann in Familien, vielleicht auch Grenzen bieten müssen.
Und jetzt eine Frage, die mir speziell sogar eine Freundin gestellt hat, aber ich beobachte das bei meinem Sohn auch ganz oft, wenn er jetzt Serien schaut, dass er faktisch gar nicht richtig da ist. Also er ist körperlich anwesend, aber geistig ist er so weit weg und vertieft, dass ich der Meinung bin, oh mein Gott, muss ich jetzt einschreiten und muss ihn sozusagen zurückholen in die reale Welt. Findest du das bedenklich oder ist das ganz normal?
Also wenn wir Serien schauen, geht es uns auch nicht anders wahrscheinlich. Also auch wir kippen in unsere Serien und in unsere Filme oder auch in unsere Bücher gerne rein. Das ist bei Kindern insofern etwas Spezielles, weil die ja grundsätzlich gerne spielen und gerne Abenteuerreisen erleben und da ja, auch wenn sie es miteinander jetzt so machen und dann spielen sie entweder Indianer oder Raumschiff oder ähnliches, total in diese Welt reinkippen können, fast als würden wir nicht mehr existieren rundherum für sie. Also es ist sozusagen eine normale Reaktion auf den Input, den sie bekommen. Meine Empfehlung daher für Familien ist immer, dass wenn Medien konsumiert werden von den Kindern, dass sie das möglichst gemeinsam machen. Also gemeinsam mit den Eltern schauen zum Beispiel. Oder gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin schauen. Damit die Kinder von Anfang an lernen, Medien, Unterhaltung, Smartphone, Tablet, Fernseher sind was, was man gemeinsam macht und nichts, wo man sich alleine dahinter verkriecht sozusagen. Sondern da kann man gemeinsam Abenteuer erleben und das dann ganz viel zu reflektieren und drüber zu reden, was so lustig war, was so spannend war, was so interessant war. Weil das hilft den Kindern auch die Erfahrungen, die sie dort machen, einzuordnen.
Was ich mir jetzt spontan für eine Frage gestellt habe, bin davon auch nicht befreit, gebe ich zu. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Haushalt mache, passiert es dann doch, dass ich sage, ach komm, den TV an und guckt etwas.
Ja.
Das ist aus deiner Sicht eher nicht so der Tipp, oder?
Also ist sowas manchmal möglich? Natürlich ist sowas manchmal möglich. Also auch die Studien, die es gibt zu den sozusagen negativen Auswirkungen von Medien auf Kinder, sagen ganz klar, dass negative Auswirkungen sich dann zeigen oder zumindest sagen wir häufiger zeigen, wenn die Nutzung eine sehr große ist, eine exzessive. Und da gibt es vom Bundeszentrum für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland tatsächliche Zeitempfehlungen. Und die sagen zum Beispiel bei 6- bis 10-jährigen Kindern, die sollten maximal 30 bis 60 Minuten pro Tag Medien konsumieren in irgendeiner Form. Und ich würde das noch ergänzen und würde sagen, die Qualität der Inhalte ist viel wichtiger, als ob sie jetzt genau 30 Minuten schauen oder 25 Minuten oder 40 Minuten schauen. Und dass das Ganze gut vor- bzw. nachbereitet wird, dass man mit ihnen drüber spricht, ja, das ist für mich auch dieses Bindungsorientierte. Dass man mit den Kindern in Kontakt bleibt und das reflektiert, was sie dort erleben und was ihnen so gut gefällt, halte ich für viel zentraler, als ob eben einfach, weil mal was gemacht werden muss, die Kinder 20 Minuten eine Serie schauen.
Und bei uns persönlich ist der größte Knackpunkt immer noch, das Ausschalten ist furchtbar. Also es ist für uns immer so ein kleiner Kampf. Wir stellen uns auch schon vorbereitend darauf ein, dass es Ärger geben wird, dass das Kind nicht begeistert sein wird und es ja endet meist in Diskussion oder Überzeugungsarbeit. Gibt es da irgendeinen Trick, den Eltern anwenden können, um das zu erleichtern oder das Kind dann eher dazu zu bewegen, auszuschalten?
Ja, also für manche Familien ist es ganz hilfreich, dass wenn die Kinder Interesse bekommen, wenn das langsam so immer mehr Thema wird, sie wollen vielleicht fernschauen oder sie wollen am Tablet was ausprobieren oder spielen, sich wirklich hinzusetzen und einen gemeinsamen Medienvertrag zu machen. Ich habe da ganz viele Vorschläge in meinem Buch, wie sowas ausschauen kann. Und das Wichtige dabei finde ich aber, dass die Kinder, das ist für mich auch wieder sowas, was bindungsorientiert ist und oder interaktionsorientiert ist. Die Kinder sollen sagen, was sie möchten. Ja, was ist ihr Wunsch? Was ist ihr Interesse an dem Ganzen? Und die Eltern sollen sagen, was ihnen wichtig ist. Und auf Basis von dem kann man sich überlegen, wie schaut so ein Medienvertrag aus in der Familie? Und ein guter Vertrag hat Rechte und Pflichten und ist nicht nur, also ein Vertrag mit nur Pflichten heißt, ich darf maximal 30 Minuten pro Tag fernschauen. Und kluge Kinder werden auf so einen Vertrag nicht eingehen, sondern die werden sagen, ich will was haben dafür. Ich darf zum Beispiel das und das. Ich darf das und das. Und damit soll das ein Vertrag sein, der auch die Interessen von beiden Seiten vertritt. Ja, berechtigte Interessen sogar. Ja, Kinder haben einen Wunsch nach Unterhaltung zum Beispiel. Und was mir auch immer ganz wichtig ist, ist, dass die Kinder immer, wenn sie möchten, diesen Vertrag natürlich anzweifeln können. Sie müssen nur gute Argumente bringen. Ja, sie könnten erst kommen in 2 Jahren zum Beispiel und sagen, jetzt mag ich eine halbe Stunde länger, weil ich bin 2 Jahre älter geworden und so weiter und so weiter. Und dass man dann die Diskussion sucht mit den Kindern und das wirklich hinterfragt und sagt, okay, ich verstehe dein Interesse, warum möchtest du mehr schauen oder was möchtest du mehr schauen? Und da wieder den Kindern die Möglichkeit gibt, das auch zu argumentieren und wirklich zu überlegen, was ihnen so wichtig ist bei dem Ganzen.
Also aus meiner Sicht, ich frage mich halt immer, ob dieses Thema, also dieses Thema scheint ja schon für Familien so ein Brennpunktthema zu sein, wie jetzt manch anderes Thema, keine Ahnung, Schnuller oder Stillen. Und ich frage mich halt immer, ob wir überhaupt an diesen Punkt irgendwann gelangen. Jetzt gerade bei Schulkindern oder Kleinkindern ist es vielleicht noch nicht so wichtig, aber ich merke es gerade im Schulalter, nimmt das dann so langsam zu, dass es immer wichtiger wird. Und dann wird auch mit den Schulfreunden sich ausgetauscht, welche Serien geschaut werden. Und kommt man überhaupt an den Punkt als Eltern, dass man sagt, das ist ein Thema, was völlig konfliktfrei durchläuft? Das ist immer so meine Frage, wahrscheinlich eher nicht.
Spätestens, wenn die Kinder ausziehen, ja, und keine Kinder mehr sind. Also ich denke mir da immer, dass es, also für Kinder ist auch diese Individualität und diese Abgrenzung und ihre eigene Ausdrucksform so wahnsinnig wichtig. Und mir ist jetzt so aufgefallen, in den letzten 10 Jahren irgendwie, sind diese ganzen, wie soll man sagen, Jugendbewegungen sind irgendwie weggefallen. Ja? Also was früher die Punks waren oder ähnliches, die gibt es alle nicht mehr. Und heutzutage findet so sich ausdrücken und sich von den Eltern abgrenzen, ganz viel über das Internet statt. Kinder können uns fast nicht mehr provozieren mit irgendwas, weil Tätowierungen sind nicht mehr in und Dreadlocks sind nicht mehr in und Rauchen tun alle immer weniger. Und das ist plötzlich eine Welt, die aber wirklich nur den Kindern gehört, sogar schon den Kleinen. Sogar die 6-, 7-, 8-Jährigen nutzen Medien so, wie wir sie niemals nutzen würden und finden da einfach einen digitalen Spielplatz, der ganz abgegrenzt ist von den Eltern oft. Und ich glaube, dass das auch eine Entwicklung ist, die Kreativität der Kinder fördern kann und die dieses ich erschaffe so meine eigene Welt fördern kann. Und ich finde, das führt immer wieder zu Streit in der Familie. Und da bin ich auch wieder bei dem Punkt, wo ich sage, die Qualität der Alternativen ist so wahnsinnig wichtig. Also es sollen auch 7-, 8-, 9-Jährige, wenn sie möchten, mal was am Tablet machen. Sie können schon mal eine Doku anschauen. Sie sollen vielleicht 12-Jährige auch mal ein Computerspiel spielen. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass die Kinder gute Alternativen haben in dem Ganzen. Das heißt, dass sie andere Dinge auch machen. Und wenn Medien eine von vielen Formen der Freizeitbeschäftigung sind, sehe ich da kein großes Problem in dem Ganzen.
Dann eine Frage, die vielleicht sich auch ganz viele stellen. Ich weiß es noch, bei mir war es selber in der Kindheit auch so ein Thema eigener TV im Kinderzimmer. Ist das deiner Meinung nach ein No-Go oder machbar? Und wenn ja, ab wann denn?
Ja, also für kleine Kinder und Kinder sehe ich das als No-Go. Was hat unterschiedlichste Gründe, aber vor allem ist es für mich halt, dass die Kinder sich in dem Alter noch nicht so gut selbst steuern können, und das immer wieder zu Diskussionen führen wird und zu schwierigen Diskussionen führen wird. Und ich denke, also gibt es Kinder, denen man ein eigenes TV geben kann, ja, aber die sind dann wahrscheinlich eher 12, 13 oder 14. In den letzten Jahren, die Studien der letzten Jahre von der Mediennutzung von Kindern, dass für sie das klassische Fernsehen immer weniger interessant wird. Also die nutzen bei den 10, es gibt sogar für 10-jährige Kinder Studien, dass die RTL, ProSieben, Sat.1 und RTL 2 zusammen weniger interessant finden als YouTube. Also für
Oh,
die
okay. Also eher dann das Handy wahrscheinlich.
genau, also es ist das, ich glaube auch, dass das TV und dieses, wir nennen wir es lineare Fernsehen, à la RTL 2 und so, in 10 oder 20 Jahren in dieser Form so nicht mehr existieren wird. Das wird immer mehr abgelöst werden durch YouTube. Und bei Kindern ist ganz klar, auch bei kleinen Kindern, YouTube der beliebteste Fernsehsender überhaupt. Sie unterscheiden da auch nicht mehr zwischen dem. Und für die ist das ganz komisch, dass um 15 Uhr eine Sendung beginnen könnte und dass die 20
Okay.
Ja, und das
Oh.
alles ist eine Entwicklung der letzten 10 Jahre. Also das ist das besonders Spannende für mich, weil so dieses erste iPhone 2007, und das nach 2008 nach Deutschland und Österreich gekommen ist, ist inzwischen 2018, also es haben auch für Österreich die Zahlen, wenn Kinder älter als 10 sind, so 10 bis 13 circa, haben über 90% ein eigenes Smartphone.
Ich glaube, das ist auch der Grund, der das uns so schwierig macht. Ich meine, wir sind so die halbe Generation, die so halb reingerutscht ist, aber trotzdem ging das so schnell, dass wir sagen, oh Gott, was passiert hier eigentlich? Und vielleicht ist es auch einfach nur die Angst, dass es, keine Ahnung, gefährlich sein könnte, potenziell.
Ja, und das höre ich so oft von Eltern, auch dieses Gefühl, ich kenne mich da vielleicht selber nicht aus, ich habe das selber nicht, ja,
Genau.
das geht so schnell, ich weiß nicht, was das bedeutet. Und da ist auch immer mein Rat an die Eltern, also wie Erziehung funktioniert mit unterschiedlichsten Stilen, das wissen Eltern seit Millionen von Jahren. Jetzt hat sich nur das Medium verändert. Also es gelten im Internet dieselben Regeln online sozusagen wie offline. Man darf niemanden fertig machen, man darf niemanden mobben, man darf nicht gemein sein zu jemandem. Und gleichzeitig haben Eltern eine der besten Methoden überhaupt, nämlich Neugierde. Wenn sie sich die Welt von den Kindern zeigen lassen und sehen, die Kinder lachen über YouTube-Videos, ist das der Moment, um hinzugehen und zu sagen, hey, worüber lachst denn du da eigentlich? Magst du mir das erklären? Magst du mir das mal zeigen? Und das wirklich mit den Kindern gemeinsam anzuschauen. Wie wenn die Kinder eine Zeichnung von der Schule heimbringen. Dann interessieren wir uns auch dafür und lassen uns diese Welt zeigen von den Kindern. Und sagen nicht, dieses Kunstwerk verstehen wir nicht und wollen das lieber nicht sehen.
Mir fällt in dem Zusammenhang auch oft immer der Blick ein. Also wenn ich so durch die Stadt laufe, es ist halt doch schon auffallend, dass extrem viele Jugendliche, sage ich jetzt mal vielleicht ab 14, mit dem Handy, teilweise Stecker im Ohr, auf das Handy starren, durch die Gegend laufen und man hat das Gefühl, die bekommen eigentlich gar nichts mehr mit von der Welt, was hier drumherum noch passiert. Und ich glaube, das ist so dieses Bild, was Eltern sich dann im Kopf vorrufen und sagen, ach du Schande. Ja,
Ja.
wahrscheinlich ist es normal mittlerweile. Also muss man vielleicht sagen, okay, das ist dann halt so.
Ich glaube, das also bei der Einführung vom Buchdruck hat es furchtbaren Widerstand gegeben, was das bedeuten wird, wenn jetzt alle lesen lernen, wenn alle Bücher zu Hause haben können und dass die Gesellschaft mehr oder weniger am Abgrund steht, beschäftigt die Elterngeneration seit Jahrtausenden, sind wir besorgt um die Kinder. Und gleichzeitig denke ich gerade so bei den 14-Jährigen, da beginnt diese Abgrenzung gegenüber den Eltern immer stärker zu werden. Und genauso grenzen sie sich gegenüber der Welt ab, mit ihren Kopfhörern in ihrer eigenen Welt. Das geht halt jetzt. Also ich glaube, wir hätten das genauso gemacht, es war nur nicht möglich damals.
Ja. Ja, gut, wir hatten vielleicht Kassetten oder CDs, die wir eingelegt haben, ne?
Discman, der was ganz Besonderes war. Und auch wenn man sich anschaut, auch bei den kleineren Kindern, welche Spiele die spielen. Viele Eltern machen sich Angst, dass die ganz einsam sind vom Bildschirm und einsam vom Computer. Aber fast alle Spiele sind Multiplayer-Spiele. Die Kinder spielen miteinander.
So, ja, dann meine letzte Frage. Du hast in dem Buch ganz viel drüber geschrieben, wie wichtig auch der Blick ist, also auf uns Eltern, dass wir auch selber da eben ganz viel mitmachen, mitwirken können und das eigentlich auch ein Stück weit in der Hand haben. Und ja, welche Tipps hast du denn generell für Eltern, speziell als auf den Medienumgang gerichtet?
Ja, also was Eltern ganz klar sein muss, ist, dass die Kinder vor allem die vielen ersten Jahre ihres Lebens Mediennutzung von den Eltern lernen. Also es gibt Studien, die sagen, dass Kinder Eltern circa 1000 Stunden pro Jahr dabei beobachten, wie sie Medien nutzen. Und das sind fast 6 Wochen durchgehend. Das heißt, wenn
Okay.
wir als Eltern unser Smartphone in der Hand haben, wenn wir unser Tablet in der Hand haben, wenn die Kinder wissen, im Schlafzimmer hängt der Fernseher und am Abend gehen die Eltern fernschauen. Wenn die Kinder das Handy von Papa oder Mama in der Früh läuten hören und die Eltern gehen gleich abheben. Das heißt, unsere Kinder sehen uns pro Tag 50 Mal, 100 Mal, 200 Mal irgendwie interagieren mit dem Fernseher, mit dem Smartphone, mit dem Tablet. Und sie werden uns vielleicht nicht immer 100% zuhören, aber sie werden uns immer imitieren. Also sie werden das nachmachen, was sie von uns sehen. Und das ist insofern super, weil das heißt, wir als Eltern können wahnsinnig viel machen, wenn wir den Kindern von Anfang an zeigen, wie man mit diesen Medien gut im Alltag umgehen kann. Und da gibt es ganz, ganz viele Methoden oder Ideen. Ich habe im Buch ganze Kapitel drüber geschrieben. Ein paar, die sich immer bewährt haben, ist zum Beispiel einen Handy-Kindergarten zu machen. Also bei uns heißt das so, sprich, wir haben einen Ort, wo alle Geräte sind. Da liegt das Tablet, da liegt das Smartphone, da liegt der Laptop. Bei uns ist das eine Lade und in der Lade sind auch alle Aufladekabel und die Geräte sind dort bestens versorgt. Und wenn ich sie brauche, kann ich sie einfach holen gehen. Und plötzlich sind sie aus dem Augen, aus dem Sinn. und sind schon deutlich weiter weg. Und die Kinder lernen, diese Geräte sind nichts, was ich die ganze Zeit spazieren tragen muss. Wir haben auch, was sich auch immer bewährt, sowas wie eine medienfreie Zeit. Wenn wir essen, gemeinsam sind alle Handys weg, der Fernseher ist abgedreht, das Radio ist abgedreht und es ist sozusagen ein Miteinander. Und diese Regeln, dass das Handy abgedreht ist zum Beispiel, gelten für alle. Also auch ich als Papa gehe nicht zu meinem Handy und schaue zwischendurch schnell mal, hat wer angerufen. Auch mein Handy ist auf lautlos und wenn von mir wer was will, beruflich oder privat, muss er warten. Und damit lernen die Kinder auch wieder, es darf sowas wie eine Medienauszeit geben und in unserer Familie gelten die gleichen Regeln für alle. Nicht nur der kleine 8-jährige Lukas darf nicht mit dem Tablet spielen beim Essen, sondern niemand bei uns spielt mit dem Tablet beim Essen. Was sich auch bewährt hat, ein dritter Tipp vielleicht noch, ist sowas wie ein medienfreier Ort. Den kann man mit Kindern auch super kennzeichnen und etwas basteln dazu, ein durchgestrichenes Handy oder ähnliches. Wo man ganz klar sagt, das ist sowas wie das Familiensofa, der Lesesessel, der Esstisch, das Bett. Da kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Quasi als einen Ort, wo niemand irgendein Medium mit hinnimmt. Dort gibt es kein Tablet, dort gibt es kein Smartphone, dort wird nicht ferngeschaut. Das ist einfach ein Ort, wo ich ganz bewusst mich vor dieser digitalen Welt auch zurückziehen kann.
Also ich denke, ich merke auch, also an deinem Buch habe ich das auch oft gemerkt, dass wirklich wir Eltern eigentlich der Dreh- und Angelpunkt sind. Also wenn nicht gar wir dann sozusagen den Stein ins Rollen bringen und am Ende regen wir uns dann auf und sagen, mein Kind ist total medienabhängig, aber sitzt die ganze Zeit mit dem Handy am Mann und ja.
Ja. Genau.
Ich bin so bewusst geworden.
Ja.
Ja, was ich jetzt noch persönlich gern zu deinem Buch sagen wollte, was mir sehr positiv aufgefallen ist, du hast es geschafft, diese Mediensache den Eltern irgendwie näher zu bringen, ohne Angst zu machen. Ich habe ganz viel gelesen, wo ich hinterher noch verunsicherter war und gedacht habe, ach so, meine Güte, was mache ich denn jetzt? Und du nimmst auch ein bisschen dieses nur eine halbe Stunde, nur eine Stunde, ab dem Alter bitte das und das und nicht die Serien, was ich glaube auch viele Eltern unter Druck setzt, weil die dann sagen, okay, aber jetzt läuft bei Netflix jetzt die Serie und er möchte das gerne schauen und was mache ich denn jetzt? Soll ich es ihm jetzt verbieten? Und ich habe eigentlich kein Argument. Das fand ich immer ein bisschen schwierig, da irgendwie so zu differenzieren, sage ich jetzt mal.
Ja, das war für mich ganz was Zentrales in dem Buch, dass es halt wirklich bindungs- und beziehungsorientiert ist und ohne eine Angstpädagogik auskommt. Weil wir wissen einfach, Angst macht handlungsunfähig. Also Angst friert uns ein. Und wenn wir Angst haben, dann sind wir in einer Vermeidungshaltung und versuchen zu verbieten und zu reglementieren und zu verhindern und schaffen damit einerseits immer mehr Widerstand und Stress in uns und andererseits eben wird das für die Kinder oft viel, viel interessanter und die Kinder spüren ja auch, dass wir Angst haben vor dem Ganzen und wissen manchmal gar nicht, was sie mit dem anfangen sollen. Warum hat Mama, Papa so Angst vor dem? Und wir können das dann manchmal auch ganz schwer erklären für sie.
Da sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen und würde mich freuen, wenn du mich bei Instagram besuchst. Du findest mich dort unter mamahoch2-blog oder auch bei Facebook kannst du dich unserer Mama-Gruppe mit über 26.000 Mitgliedern anschließen. Diese findest du unter Mama-Gruppe powered by Mama hoch 2. Vielen Dank!